Radio 1. Nur für Erwachsene.
Cradle to Cradle, dieser Begriff taucht immer wieder auf, wenn es um die Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen geht. Aber was ist das genau? Das erklärt uns jetzt die Mitgründerin und Geschäftsführerin der Cradle to Cradle NGO. Die haben es sich zum Ziel gemacht, über das Thema aufzuklären und zu netzwerken. Außerdem ist diese NGO auch Mitinitiatorin des Labor Tempelhof, das wir heute auch noch näher vorstellen. Hallo, Nora Sophie Griefan.
Hallo.
Erstmal das ganz Basale zum Anfang. Was ist Cradle to Cradle genau? Das Wort an sich bedeutet ja im Englischen sowas wie die Krippe oder der Ursprung, also vom Ursprung zum Ursprung. Aber was verbirgt sich in eurem Kontext dahinter?
Ja, also die Idee von Cradle to Cradle ist, dass wir mehr sein können als einfach nur Menschen, die ihren Fußabdruck versuchen zu reduzieren. Das heißt also ganz klar die Perspektive, wie schaffen wir es, positive Mehrwerte zu schaffen und einen positiven, großen Fußabdruck zu hinterlassen, statt einfach nur weniger schlecht zu sein. Und dahinter steckt dann sozusagen das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept, was sagt, na, dafür müssen wir alles nochmal in Kreisläufen denken, nochmal ganz neu erfinden, uns von vornherein überlegen, wie die Dinge ganz anders gestaltet sein müssen. Und das geht so, indem ich mir überlege, okay, ich stelle ein Produkt her, was passiert damit am Ende? Reibt sich davon etwas ab? Gelangt etwas davon in die Umwelt? Dann muss es so gestaltet sein, dass es auch dafür gemacht ist, also in biologische Kreisläufe zurückgehen kann. Und wenn es aber wiederum nur genutzt wird, also gar nicht verbraucht wird, sondern nur gebraucht wird, dann kann es so gestaltet sein, dass alle Teile davon am Ende der Nutzung wieder auseinandergenommen werden können und wieder in technische Kreisläufe zurückgebracht werden. Damit überlege ich mir von vornherein, dass ich alles so gestalte, dass gar kein Müll mehr entsteht und damit sozusagen von der Wiege zu Wiege immer wieder zu etwas Neuem wird.
Das kann man sicher auf viele Themengebiete anwenden, vielleicht aufs ganze Leben. Wie kann man es machen, dass ein Großevent oder ein Konzert vielleicht auch im mittelgroßen Rahmen kreislauffähig wird?
Ja, gerade Konzerte zeigen das doch wunderbar, dass es halt nicht darum geht, dass wir nur darüber sprechen können, wie wir unsere schädlichen Belastungen reduzieren können. Denn man könnte natürlich sagen, ach, dann lassen wir doch gleich ein Konzert oder eine Veranstaltung. Das wäre sozusagen aus der herkömmlichen Nachhaltigkeitsperspektive das Nachhaltigste. Aber gerade zu sagen, naja, Kultur ist doch das, was uns Menschen ausmacht. Kultur ist das, was zeigt, was irgendwie auch so wichtig ist zu erhalten und warum es auch so wichtig ist, dass wir andere Wege finden, damit umzugehen und nicht einfach nur sagen, wir lassen es. Da kann man sozusagen sehen, wir müssen die Dinge alle nochmal anders machen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir Toiletten machen, die halt am Ende unsere Ausscheidung nutzen und sozusagen uns als Menschen halt im Teil des Kreislaufs halten. Oder man kann T-Shirts so herstellen, dass sie bei der Produktion schon positiv sind für die Umwelt, weil zum Beispiel das Wasser, was aus der Fabrik rauskommt, sauberer ist als das Wasser, was in die Fabrik reingeht. Dass es so gemacht ist, dass es auf der Haut getragen werden kann und dass es am Ende sozusagen dann auch wieder komplett im Kreislauf zurückgehen kann, wenn es nicht mehr genutzt wird.
Kommen viele Veranstalter auf euch zu, um sich Know-how einzuholen, oder ist das noch ganz am Anfang? Und wie siehst du da die Entwicklung und die Zukunft?
Also es gibt mittlerweile sehr viele Unternehmen, die sich mit Cradle to Cradle beschäftigen und die auch konkret das Thema auf ihre Produkte und ihre Produktionsweisen anwenden. Das sei sozusagen, sind Unternehmen, die nicht jetzt nur ausschließlich in der Veranstaltungsbranche unterwegs sind. Aber auch da haben wir gesehen, dass einfach sehr viel Interesse da ist. Und so sind ja auch Akteure wie die Ärzte und Loft Concerts und KKT darauf aufmerksam geworden, zu sagen, wir müssen doch das irgendwie anders machen, wir müssen es doch anders hinkriegen. Daraus ist dann das Projekt Labor Tempelhof entstanden, für das es ja auch ein Guidebook und ein Report gibt, wo Menschen aus der Veranstaltungsbranche sich ganz konkret angucken können, was haben wir da eigentlich gemacht, und sich all diese Beispiele angucken können, um dann sie nachzumachen, möglichst besser zu machen.
Über die Kreislauffähigkeit von Events sprach ich mit Nora Sophie Griefan von der Cradle to Cradle NGO. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Die Ärzte, ich am Strand auf Radio 1. 3 Tage, jeweils 60.000 Menschen, also insgesamt 180.000. So viele werden es am Wochenende des 23. bis 25. August werden auf dem Tempelhofer Feld, wenn dann dort die Ärzte auftreten. Und wo so viele Menschen zusammenkommen, da wird natürlich Müll hinterlassen, es wird viel konsumiert und. Ich sprach schon mit Nora Sophie Griefahn von der Cradle to Cradle NGO über die Kreislauffähigkeit von Festivals und von Konzerten. Aber wie denken eigentlich die Ärzte? Also als so eine Band, die so viele Leute mobilisiert über das Thema Nachhaltigkeit. Unser Marco Seifert von Radio 1 hat mit den Ärzten darüber gesprochen in seinem Podcast Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Da wollte er zum Beispiel von Bela B. wissen, wann kam der Moment, als sich die Band dachte, Mist, Konzerte haben echt eine miese Klimabilanz.
Naja, das ist... Eigentlich tatsächlich nicht so lange her. Früher haben wir uns nicht so Gedanken gemacht. Aber da wir uns dann eben mit dem Klima beschäftigt haben, Artikel gelesen, Bücher gelesen, keine Ahnung, gab es dann irgendwann einen Bezug auch zu uns. Wie verhalten wir uns eigentlich zu Hause? Wie klimaneutral können wir leben, so ohne jetzt uns komplett aufzugeben? Und dann gab es relativ schnell die Brücke zum Konzert.
Sagt Bela B. von den Ärzten. Und dass es so lange gedauert hat, das erklärt sich Farin Urlaub unter anderem damit, dass man sich als Band ja in erster Linie auf die Musik konzentriert.
Und dass da niemand auch im Hintergrund gesagt hat, wollen wir es nicht mal ein bisschen besser machen? Kaum kamen diese Menschen, die sowas sagten in unser Leben, haben wir uns dann auch darum gekümmert.
Und einer dieser Menschen ist Tabea Kaplan. Sie ist Tourmanagerin von den Ärzten und außerdem die Chefin vom Labor Tempelhof. Sie wird nachher auch bei uns im Programm zu hören sein. Die Ärzte jedenfalls sind auch beim Thema Nachhaltigkeit inzwischen also voll mit dabei. Und da gibt es dann auch für die Ärzte neue Erkenntnisse in Bezug auf Konzerte.
Was mich persönlich total überrascht hat, ist, wie viel man machen kann. Also sagen wir mal, du kannst ja ausrechnen, wie viel ein normales Konzert das Klima belastet und an welchen Stellen du ansetzen kannst, wo du das senken kannst. Manche Stellen sind überraschend, zum Beispiel das Catering. Also das Catering für alle, die Bewirtung, was du servierst. In dem Augenblick, wo du Wurst und Fleisch servierst, hast du schon eine unfassbar viel schlechtere Klimabilanz, als wenn du veganes Essen oder vegetarisches Essen anbietest. So Sachen, das war für mich überraschend. Ich dachte am Anfang nicht, dass der Unterschied so groß ist. Und also wir machen so viel wir können und wir stellen die Daten ja dann wie beim letzten Mal online, damit die Leute es in der Zukunft noch mal deutlich besser machen können.
Denn 2022 gab es schon Konzerte der Band auf dem Tempelhofer Feld und jetzt geht es eben darum, immer besser zu werden. Danke also an Marco Seifert fürs Einfangen der Statements der Ärzte zu dem Thema. Und wenn Sie noch mehr hören wollen, diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, der Podcast mit inzwischen, glaube ich, so 2 Millionen Aufrufen, steht nach wie vor in der ARD-Audiothek zum Anhören bereit für Sie. Und das ist jetzt zwar noch nirgends offiziell verkündet, aber ich darf das jetzt verraten. Marco Seifert hat sich wieder mit der Band getroffen und Interviews geführt und da kommt noch was. Also diese eine Liebe wird eine Zugabe bekommen. Und auch hier im Programm werden die Ärzte heute nochmal Thema sein. Wir verlosen nämlich im Laufe dieser Show noch Karten für die Ärzte im August in Berlin.
Radio 1, Weekender.
Wir schauen ja im Weekender immer wieder auf Konzerte und Festivals und natürlich sind große Veranstaltungen eine Sache, in die viel Energie fließt. Deshalb versucht die Branche immer mehr nachhaltig zu veranstalten, soweit das eben möglich ist. Eine sehr engagierte Macherin auf diesem Gebiet ist Tabea Kaplan. Sie ist seit 20 Jahren für die Band Die Ärzte tätig, Tourmanagerin der Band, Management von Bela B. Sie ist in der Geschäftsführung von Loft Concerts und leitet dort die Nachhaltigkeitsabteilung Beneficial Events. Und sie ist maßgeblich beteiligt am Labor Tempelhof. Das stellen wir hier heute näher vor. Hallo Tabea.
Hallo.
Du bist Managerin, Konzertveranstalterin und du suchst nach Lösungen. Wo siehst du denn aktuell die Schwachstellen bei Konzerten und Großveranstaltungen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
Ich glaube, die größte Schwachstelle ist das Bewusstsein. Da muss man ja auch erstmal anfangen, sich bewusst zu werden, was alles schiefläuft und was noch besser gehen könnte. Was auch mit der Antrieb war für das Labor Tempo, was wir in 2022 angefangen haben und ins Leben gerufen haben, um mal zu gucken, was geht denn
bereits nachhaltig und in unserem Falle dann noch mit dem Spezialblick auf Kreislauffähigkeit im Bereich Großveranstaltungen, um da aber auch erstmal grundsätzlich ein Bewusstsein für zu schaffen. Es ist, glaube ich, wichtig, erstmal ins Reden zu kommen.
Und das wollen wir heute tun. Ende August werden die Ärzte wieder am Flughafen Tempelhof große Konzerte geben. Das hat ja jetzt auch schon Tradition. Diese Konzerte, die werden sich dann an die Erkenntnisse und Richtlinien halten, die du und dein Team dann mit dem Labor Tempelhof kreiert habt. Kannst du noch mal ein bisschen umschreiben, was habt ihr erarbeitet konkret?
Ja, also wir haben wirklich alle Bereiche einer Veranstaltung einmal durchleuchtet. Ein großes Feld ist zum Beispiel Energie. Ja, wir haben schon in 22 es geschafft, auf 100% Ökostrom umzustellen, was ein Riesenhebel ist auf der Klimabilanz. Wir gehen auf 100% vegetarisch-veganes Essen, sowohl Backstage als auch im Infield. Essen hat einen Riesenhebel in der Wasserbilanz zum Beispiel. Anreise ist ein großes Thema. Ja, wie kommt das Publikum, wie kommen die Crews, die Bands zum Konzert? Das Thema Mehrweg ist dieses Jahr ein großes Case. Da gucken wir, dass wir möglichst wenig Verpackungen auf dem Feld haben. Da sind alle Bereiche einmal durchleuchtet. Wir gucken einfach, was kann davon nach Kreislaufwirtschaft umgesetzt werden. Da, wo es noch nicht Lösungen für Cradle to Cradle gibt, gucken wir, dass wir die bestmögliche nachhaltige Variante wählen und umsetzen.
Ihr seid ja im deutschlandweiten Vergleich ziemliche Pioniere. Gab es trotzdem Bands oder Veranstaltungen, vielleicht auch international, die schon mit gutem Beispiel vorangehen und an denen ihr euch orientieren konntet oder könnt?
Ja, gerade im internationalen Bereich gibt es natürlich tolle Festivals, sei es jetzt Roskilde, Digital Festival, Eurosonic, die machen auch schon extrem viel, auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft tatsächlich. Also zirkulär denken die da auch, nicht nur linear nachhaltig. Massive Attack ist zum Beispiel eine Band, die ist großartig. Wenn man den Rider liest, dann kommt da ganz, ganz viel Nachhaltigkeit drin vor.
Vielleicht als kurze Erklärung, ein Rider, das ist so ein kleines Pamphlet, das eine Band erstellt mit den Wünschen oder Bedingungen, wenn die ein Konzert spielen, ihre Bedingungen an die Leute vor Ort, hey, wir wollen das im Backstage-Bereich haben oder das nicht und so weiter. Ne? Das nur kurz zur Erklärung.
Danke, Raffaella.
Gerne dafür.
Für die Expertise. Welche Band natürlich groß durch die Medien ging, war Coldplay, die gesagt haben, sie touren erst, wenn es wieder nachhaltig geht, und haben dann auch einen großen Shitstorm bekommen, weil es natürlich noch nicht 100% geht. Also das ist ja auch unsere Erkenntnis. Ne? Also wir sind einfach noch nicht so weit, dass alles zu 100% nachhaltig umsetzbar ist. So, aber ja, also es gibt schon ganz tolle Beispiele und auch andere, die sich das irgendwie als Frontrunner zur Pionieraufgabe gemacht haben.
Tabea Kaplan ist mit dafür verantwortlich, dass Großveranstaltungen am Flughafen Tempelhof umweltfreundlicher, energieeffizienter, nachhaltiger ausgetragen werden. Zum Beispiel die anstehenden Berlin-Konzerte der Ärzte am 23., 24. und 25. August. Erstmal danke an dieser Stelle, Tabea, und bis gleich.
Bis gleich.
Green Guidelines, also umweltfreundliche Richtlinien, gibt es derzeit schon einige auf Festivals. Da wird zum Beispiel zum selber Müll aufsammeln aufgerufen oder dass man bitte nicht mit dem Auto anreisen soll und, und. Aber was kann man tun, um Konzerte und Festivals noch nachhaltiger zu gestalten? Darüber spreche ich weiter mit Tabea Kaplan, Tourmanagerin bei Die Ärzte, lange im Ärzte-Team, Managerin von BLAB, in der Geschäftsführung von Loft Concerts und Teil von Labor Tempelhof. Hallo nochmal.
Hallo.
Wir haben schon ein bisschen im Allgemeinen über Nachhaltigkeit gesprochen. Mit dem Labor Tempelhof habt ihr für den Standort Flughafen Tempelhof eine allumfassende Analyse gemacht und habt geschaut, was man besser machen kann. Ja, jetzt stehen ja wieder die großen Ärztekonzerte an, 3 Stück an der Zahl im August. Wie nachhaltig werden die sein? Du kannst das tatsächlich so prozentual prognostizieren, oder?
Ja, also ich meine, prognostizieren, genau sagen, behaupten können wir es natürlich erst hinterher, wenn wir wieder gemessen und ausgewertet haben. Also im Vergleich zu 2022, da haben wir das ja schon einmal vollumfänglich getan und auch da mit einer wirklich holistischen Klimabilanz belegt, wo wir stehen. Und insgesamt konnte man da sagen, dass wir 50% aller umweltschädlichen Emissionen, also nicht nur CO2, sondern auch Wasserbilanz, soziale Nachhaltigkeit etc., wenn man das alles anguckt, dass wir ungefähr 50% aller schädlichen Umwelteinflüsse einsparen konnten. Und in diesem Jahr hoffen wir natürlich, dass wir diese Marke sprengen können, mit Blick, da die Benchmark nach oben hin zu erweitern. Genau, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir es schaffen aus den Learnings aus 22. Da haben wir natürlich auch bei den großen Hebeln angesetzt, sodass wir das wahrscheinlich dann auch gut behaupten können im Nachgang.
Die Ärzte waren ja schon immer auch politisch sehr engagiert. Unser Marco Seifert hat sie interviewt, ja in letzter Zeit sehr häufig und intensiv. Und er hat zum Beispiel herausgefunden, dass sie aber das Thema Nachhaltigkeit bei Konzerten noch nicht ewig auf dem Schirm haben. Wie ging das los bei denen? Hast du das angestupst?
Nein, also natürlich irgendwie ergibt sich sowas ja immer dann aus Momenten und Gesprächen gegenseitig. Ein Impuls war sicherlich, aber das war schon vor der Pandemie tatsächlich, da war ich mit Bela auf einem Cradle-to-Cradle-Kongress und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass er auch schon lange Beirat ist in der NGO und das Thema Kreislaufwirtschaft schwebte somit also schon länger auch im Ärztekosmos rum. Und als dann die Pandemie kam, hatten wir tatsächlich Zeit, mal zu sagen, okay, stopp, jetzt veranstalten wir gerade keine Konzerte, jetzt nehmen wir uns aber den Moment und überlegen mal wirklich, wie können wir effektiv besser werden? So, wie können wir nachhaltiger werden? Wir probieren das mal und daraus ist dann das Labor Tempelhof entstanden.
Wird es sich für die Menschen vor Ort auch alles sehr anders anfühlen oder ist das subtil?
Also im besten Falle wird es sich einfach ein bisschen besser anfühlen, ja klar. Also es wird 100% vegan, vegetarisches Essen geben. Also Essen ist ja ein Grundbedürfnis. Also spätestens da werden sie es mitbekommen. Und ich hoffe sehr, dass es einfach durchgängig gut schmeckt und man für 3-4 Stunden es auch einmal aushält, ohne den Fleischburger auszukommen. Weil der vegetarische einfach auch sensationell schmecken kann, wenn er gut gemacht ist. Eine Komposttoilette zu benutzen, ist sicherlich auch was anderes, als auf die Dixie-Toilette zu gehen. Also hier und da wird es bestimmt Berührungspunkte geben und wir werden natürlich auch auf dem Feld die Leute ansprechen und versuchen, wen es interessiert, darüber aufzuklären. Wir haben wieder das Cradle Village, ist so ein kleiner Bereich auf dem Gelände, wo es dann wirklich um Innovationen geht. Da sind auch Ausstellungsstücke von innovativen Projekten. Wir haben zum Beispiel den Fantor. Das ist eine Maschine, die erzeugt aus Luft Trinkwasser. Also an den Getränkestationen, Leute, gebt Acht und besucht unseren Fantor und zapft euch da mal einen Becher Trinkwasser. Das Trinkwasser wird sowieso auf dem gesamten Gelände umsonst zur Verfügung gestellt. Ja, im besten Falle bekommen die Leute es mit. Ich gehe mal davon aus, dass Bela, Farin, Rott hier und da auch was von der Bühne runterposaunen werden. Also spätestens da wird es dann vielleicht allen bewusst sein, dass sie auf einem etwas anderen Konzert sind.
Und wenn sie es dann noch schaffen, Wasser in Wein zu verwandeln,
ja, genau.
Dann wird alles perfekt. Tabea Kaplan aus dem Ärzteteam und mitverantwortlich für wichtige Projekte in Bezug auf Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen in Berlin. Wir sprechen nachher noch ein bisschen weiter. Danke, Tabea.
Danke auch.
Radio 1, Weekender.
Wir reden heute im Weekender darüber, wie man Konzerte und Festivals nachhaltiger gestalten kann. Und ich spreche dazu nochmal mit einer Macherin mit großem Know-how auf dem Gebiet, Tabea Kaplan vom Team der Ärzte, die ja bald wieder ihre Riesenkonzerte in Berlin geben werden. Tabea, ist eine nachhaltige Veranstaltung in der Planung und Ausführung, ich glaube, du hast das schon so ein bisschen anerwähnt, ist die teurer als eine bisher konventionelle Veranstaltung? Und wie finanziert sich das dann?
Ja, also man muss schon sagen, Nachhaltigkeit grundsätzlich ist aktuell immer noch leider die meistens teurere Variante, was dann in unserem Geschäftsmodell dann auch oft dazu führt, dass Dinge schnell abgewählt werden. In unserem Fall jetzt bei Labor Tempelhof sind wir selbstbestimmt und da gibt es von allen Beteiligten das Commitment, dass die Nachhaltigkeit ist uns was wert. Deswegen buttern da von Künstler über Veranstalter alle privatwirtschaftlich mit rein. Als wir es das erste Mal gemacht haben, jetzt in 22, haben wir das auch zu 100% privatwirtschaftlich finanzieren müssen. Das war dann wirklich am Ende auch über mehrere hunderttausende Euro teurer. als eine konventionelle Veranstaltung. Und wir haben es jetzt aber in den letzten 2 Jahren auch geschafft, mit der Politik in Gespräche zu gehen, bis hin zu Förderanträgen, die bisher einfach immer nicht gepasst haben, sodass wir jetzt in diesem Fall auch einen kleinen Förderantrag mal stellen konnten, der bei weitem nicht alles deckt. Und ich glaube, es ist auch nicht der Anspruch, dass alles gefördert und von der Politik mitfinanziert werden soll. Aber ich denke, dass jeder, also wir sind bereit, unseren Anteil zu geben. Und ich glaube, so sollte es grundsätzlich sein. Wir reden hier, wenn man über Nachhaltigkeit spricht und nicht nur in der Kreativwirtschaft im Konzertbereich, sondern grundsätzlich in der gesamten Wirtschaft. Also wir stecken in einem kapitalistischen System, in der die Nachhaltigkeit noch nicht integriert und eingepresst ist. Und ich glaube, das muss in Zukunft passieren. Und ich bin auch davon überzeugt, auch mit Blick auf die Gesetzgebungen, die jetzt in den nächsten Jahren kommen, dass das normal wird und im besten Falle in 2030 keiner mehr den Euro umdrehen muss für die Nachhaltigkeit.
Wir haben viel darüber gesprochen, was seitens der Macher, Macherinnen so getan werden kann. Vielleicht nochmal für uns als Fans, als Gäste von Konzerten. Was können wir zudem deiner Meinung nach tun? Was kann das Publikum beitragen?
Ja, also gerade wenn du jetzt irgendwie in Berlin wohnst, in unserem konkreten Fall, komm mit dem Fahrrad, komm zu Fuß. Der größte Abdruck auf der Klimabilanz ist die Anreise des Publikums. Also wenn es irgendwie geht, versuche mit Bus und Bahn anzureisen. Das ÖPNV-Ticket ist im Konzertticket integriert. Du kannst also umsonst die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Da, wo man irgendwie von weiter her anreisen muss und es nicht mit der Deutschen Bahn geht, versucht euch über Mitfahrgelegenheiten zu vernetzen. Und ansonsten kommt mit einem offenen Geist, mit einem offenen Herzen zu den Konzerten. Lass dich überraschen. Sei vielleicht ein bisschen offen für die neuen Dinge, die dich da erwarten. Vom Essen bis hin zu der ein oder anderen Innovation, die es vielleicht auf dem Feld zu begutachten gibt.
Über Nachhaltigkeit auf Konzerten und Großveranstaltungen sprach ich mit Tabea Kaplan, unter anderem Tourmanagerin bei Die Ärzte, auch Managerin von Bela B., in der Geschäftsführung von Loft Concerts und maßgeblich beteiligt am Labor Tempelhof. Danke dir für das ausführliche Gespräch und ein gutes Gelingen für die 3 Ärzte-Shows im August.
Vielen Dank.
Holger Janschmidt ist Generalsekretär von Europe, einem Branchenverband mit 125 Festivals. Da sind so gefühlt alle europäischen Festivals dabei. Zum Beispiel Roskilde, Rock am Ring, Wacken, Tomorrowland, das Primavera, Splash, das Montreux, Jazz Festival und so weiter. Und gleichzeitig leitet der Mann den grünen Think Tank GO Group, also die Green Operations Europe. Jetzt gerade ist er in Karlsruhe bei Das Fest, also immer viel los bei ihm. Nachhaltigkeit und Festivals sind seine 2 großen Themen. Und wenn man sich die ganz großen Festivals anschaut, ich habe jetzt das Tomorrowland erwähnt, das läuft gerade in Belgien und ist eins der größten Festivals der Welt. Da sind jeden Tag 70.000 Menschen auf dem Gelände. Kann das überhaupt klimaneutral und nachhaltig funktionieren? Holger Janschmidt sagt...
Also da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Da kommen Zehntausende Leute hin und verursachen Emissionen. Es gibt eine Produktion, die verursacht Emissionen. Es ist ein weltweit anerkanntes Festival und die Leute kommen auch von überall auf der Welt dorthin. Das verursacht noch mehr Emissionen. Aber auch ein Festival wie Tomorrowland kann sich natürlich in einer Art und Weise aufstellen, dass sie deutlich weniger Emissionen verursachen als halt vorher. Ob das Energieverbrauch, ob das die Anreise von BesucherInnen, KünstlerInnen, Produktion ist. Food and Beverage, wie gehen sie mit Wasser um? Material und Abfall, wie viel wird wiederverwendet? Wie viel wird tatsächlich am Ende weggeworfen? Und da gibt es so wahnsinnig viel Expertise mittlerweile. Da gibt es so viele gute Beispiele und so viele Tools, dass sich auch ein Festival wie Tomorrowland halt deutlich nachhaltiger aufstellen kann, als das vorher war. Aber das Null-Emissions-Tomorrowland wird es wohl nicht geben.
Die guten Beispiele, die gibt es und ein paar davon nennt Holger Janschmidt auch.
Beispielsweise das Boom-Festival in Portugal, das jetzt gerade im Januar mit dem Green Operations Award für 2023 ausgezeichnet wurde. Das We Love Green Festival in Paris, auch das Roskilde-Festival trotz seiner unglaublichen Größe leistet ganz viel Pionierarbeit, aber auch ein anderes dänisches Festival, das Northside oder das Way Out West in Schweden, das Oja-Festival in Norwegen. All die haben tatsächlich schon über Jahre einen Fokus auf das Thema gelegt und sind glücklicherweise vom Mindset her so, dass sie diese Erfahrungen auch tauschen, damit die ganze Branche davon profitieren kann.
In seiner Aufzählung fällt die Dichte an skandinavischen Festivals auf, wenn es um den grünen Ansatz geht. Woran liegt das eigentlich? Gibt es bei den europäischen Ländern Unterschiede im Mindset?
Die gibt es auf jeden Fall. Und die sind eigentlich mit der jüngeren europäischen Geschichte, wenn man darauf schaut, wird man sich dessen relativ schnell gewahr. Unsere Kollegen im Osteuropa und Südosteuropa haben tatsächlich ja mit dieser Entwicklung einfach später angefangen als wir. Und da rede ich jetzt nicht einfach nur über die Festivals, sondern auch in der Gesellschaft, dass über solche Themen intensiv gesprochen wurde. Also wir haben in Deutschland ja schon Mülltrennung gehabt, bevor es zur Wende kam oder der Ostblock in sich mehr oder weniger zusammenfiel. Und dann haben dort ja erst solche Prozesse begonnen und dann später auch erst in den Festivalbetrieb Einzug gehalten. Das bedeutet, dass die einfach später gestartet sind als wir, und das sieht man natürlich heute noch.
Da ist Wissenstransfer notwendig, und genau das ist eben auch der Job von Holger Janschmidt. Aber die Verantwortung liegt natürlich nicht allein bei den Festivals selbst, sagt er.
Dann muss man es dem Publikum so leicht wie möglich machen, dass sie mit auf den Zug aufspringen und diese Strukturen auch nutzen, um die Resultate zu erreichen. Und das gilt dann genauso für Bands und Artists, die auf den Festivals spielen. Man muss dann vielleicht auch klug buchen. Das ist dann gerade leichter gesagt als getan, weil das halt nicht wie im Supermarkt ist, dass man sich die Künstler innen aus dem Regal nimmt, sondern da muss halt dann irgendwie auch alles passen, und die KünstlerInnen müssen auch so anreisen, wie es dann uns vielleicht passt und am nachhaltigsten wird.
Nachhaltigkeit auf den europäischen Festivals, es ist ein Prozess, bei dem letztlich alle dabei sein müssen, sagt Holger Janschmidt, Generalsekretär von Europe, der European Festival Association. Die Stone Roses und Fool's Gold auf Radio 1. Das Thema wurde heute ein-, zweimal gestreift, und nun möchte ich tiefer in die Materie eintauchen. Zum Glück nur mit Worten und nicht ganz wortwörtlich. Wir sprechen über Fäkalien. Wer ein nachhaltiges Festival oder generell eine Veranstaltung plant, der stellt womöglich nicht das altbekannte blaue Plastikklo aufs Gelände, sondern sucht nach Alternativen und stößt dann womöglich auf das Startup Finizio. Die liefern Klos mit Potenzial. Mehr dazu erfahre ich jetzt von Johannes Hölzel. Er ist seit 2019 bei Finizio tätig und auch generell sehr bewandert, im Zweifel auch schon vorher gewesen, im Feld der Trockentoiletten. Hallo!
Hi, grüß dich, Raffaela.
Hi.
Schön, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was ist denn die Idee und die Motivation hinter Finizio?
Also, die Idee ist, dass die Motivation, die wir haben, ist, dass unsere Hinterlassenschaften wertvolle Nährstoffe enthalten, die, wenn sie richtig aufbereitet werden, zu einer unsagbar wertvollen Ressource werden können, nämlich zu gesunden, fruchtbarem Boden. Seit jeher ist diese Ressource ja für unser Überleben als Menschheit und unseren Wohlstand und unsere Gesundheit sozusagen wichtig und baut darauf auf. Und das Problem eben momentan ist, dass diese Nährstoffe in Form von Kot und Urin über unser Abwassersystem eben mit Milliarden von Litern von Trinkwasser verdünnt und dabei auch noch mit toxischen Abwässern, mit beispielsweise also von Urin oder Krankenhausabwässern kontaminiert werden. Das Ganze geht dann in unsere Klärwerke, und das Ziel von diesen Klärwerken ist dann eigentlich, diese wertvollen Nährstoffe im Grunde nur zu vernichten, damit sie im Anschluss nicht mehr in die Umwelt gelangen. Und da wollen wir dran ansetzen, weil diese Aufbereitungsprozesse der Klärwerke eben mit sehr hohem Energieaufwand einhergehen und auch die Nährstoffe, die sozusagen in unseren Ausscheidungen enthalten sind, an anderer Stelle nämlich wieder produziert werden müssen mit sehr viel Energie und in Bergwerken abgebaut werden. Und im Grunde sind sie sozusagen eigentlich ja schon da in Form unserer Ausscheidungen. Und genau. Gleichzeitig verlieren halt unsere Äcker, also da, wo die Nahrungsmittel hergestellt werden, immer mehr ihren wertvollen Humusgehalt, verlieren dadurch ihre Bodenfruchtbarkeit und so fort und werden dadurch auch, was den Klimawandel anbelangt, in Extremwettersituationen wie Dürren und Starkregen immer anfälliger. Mhm. Und genau, da versuchen wir eben anzusetzen und aus den Ausscheidungen ja, gesunden Boden herzustellen. Mhm. So, das ist unsere Motivation. Mhm.
Wie muss ich mir diese Kabinen vorstellen, wenn ich da auf ein Festival gehe? Sind die ganz anders als die altbekannten Plastikklos?
Die sind schon sehr anders, ja, genau. Also momentan haben wir in unserer Mietflotte um die 300 Sitztoiletten, unsere sogenannte Humusphäre. Dann haben wir noch Unisex-Urinale, jetzt neu seit letztem Jahr. Und auch Handwaschstationen und Urinale. Und aber diese Humusphäre, also diese Sitzkabine, die ist schon deutlich anders, weil zum Beispiel passend, also die ist halt sozusagen zusammenfaltbar und man kann dadurch, hat man eine extreme Transporteffizienz. Man kann mit einem LKW also bis zu 200 dieser Toiletten transportieren. Zum Vergleich, so ein herkömmlicher Mobiltoilettenhersteller könnte auf derselben Ladefläche etwa ein Zehntel davon, also um die 20 Toiletten transportieren. Und das spart natürlich am Ende jede Menge Sprit und unterm Strich auch Geld und Zeit natürlich. Genau, außerdem hat man in der Kabine auch Licht, findet Toilettenpapier vor, hat einen Mülleinwurf für Hygieneartikel und Toilettenpapier und so weiter. Da wollte ich auch eine Sache loswerden. Bitte niemals Feuchttücher in sozusagen den Behälter drunter werfen. Auch im Hausklo sollte man das nicht tun, weil das landet natürlich am Ende bei uns auf unserer Recyclinganlage, wo wir unseren Dünger produzieren und da ist jede Menge Plastik mit drin in den Feuchttüchern und die können sozusagen nicht verrotten. Mhm. Mit denen haben wir dann immer ganz viel Probleme beim Sieben von dem Kompost.
Aber ich gehe da ganz normal drauf. Eigentlich, also es fühlt sich nicht hundertprozentig anders an, aber ihr fangt das auf eine andere Art auf, sodass es dann aufbereitet werden kann hinterher, richtig?
Genau, richtig. Also im Grunde also die Toilette kommt komplett ohne Chemie oder Frischwasser aus. Mhm. Da werden für die Benutzenden unsichtbar Fest- und Flüssigstoffe voneinander getrennt. Die Bauweise ist super gut durchlüftet, dass man eben sich da wohlfühlt. Es ist ein bisschen geräumiger. Und am Ende sozusagen, also wenn man ein großes Geschäft gemacht hat, streut man mit Strohmehl nach, dass das bindet nochmal Gerüche und ist natürlich ein bisschen ansehnlicher für die nächste nutzende Person. Und dadurch, dass eben Urin und Feststoff voneinander getrennt wird, riecht es auch eigentlich nicht. Mhm. Und genau, das gestaltet einfach den Aufbereitungsprozess im Anschluss sehr viel einfacher und die Logistik wird natürlich vereinfacht, wenn man dann den Urin sozusagen vor Ort dann noch entsorgen kann, was wir momentan noch machen müssen. Wir nehmen noch nur die Feststoffe mit sozusagen und geben die unserem gesicherten Recycling und der Kompostierung zu.
Das heißt, die können dann also schon demnächst der Dung sein für den Apfel, den ich dann futtere.
Ja, ganz genau. Nee, das findet schon statt, nicht nur demnächst. Das machen wir jetzt ja schon seit 2019, betreiben wir unsere Recyclinganlage in Eberswalde und kompostieren sozusagen selber und bringen dann diesen Humusdünger, den wir dort produzieren, dann auch auf landwirtschaftlichen Versuchsflächen aus. Das Ganze wird natürlich wissenschaftlich begleitet und so fort, dass wir eine valide wissenschaftliche Datengrundlage haben, um eben langfristig auch eine düngemittelrechtliche Zulassung zu bekommen für diesen Humusdünger aus Inhalten von Trockentoiletten sozusagen.
Machen schon viele Festivals mit?
Es machen richtig viele Festivals mit. Wir sind dieses Jahr auf über 40 Großveranstaltungen aller Couleur und Größen. Also wir haben Großveranstaltungen von über 80.000 Gäste bis wenige hundert. Jetzt im Moment bin ich zum Beispiel beim D-Tech Classic Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Eins meiner Lieblingsfestivals, ist wunderschön, aber ganz klein. Und unser größtes Event dieses Jahr wird auf dem Tempelhofer Feld in Berlin sein mit 255 von unseren Humusphären.
Und darauf,
mit 60.000 Gästen.
Genau, und darauf freuen wir uns, nämlich die anstehenden Konzerte der Ärzte. Die werden die Klos von euch, von Finizio dann nutzen. Da kann man sie dann also hautnah bewundern. Ich danke dir fürs Vorstellen, Johannes Hölzel von Finizio.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Radio 1, nur für Erwachsene.